Marzi an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Baby, mach sie an.
Ja, mach sie an, ne? Mach sie an.
Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Es ist der 2. September. Es ist schon September.
Es ist September. Oh. Moin, moin, auch von meiner Seite hier aus der Klangschmiede in Norderstedt. Ganz liebe Grüße mal.
Herzlich willkommen bei Spotify, eurem Streaming-Anbieter für die ganze Familie, muss man auch mal sagen. Viele Streaming-Anbieter, das ist ja, also ich will die Konkurrenz nicht schlecht lesen, reden, aber bei vielen Streaming-Anbietern nicht jugendfreie Inhalte. Bei Spotify für die ganze Familie. Und es gibt auch Spotify Kids. Wusstest du das, Olli?
Ja, aber es gibt auch Spotify Erotik. Da gibt's ganz schön heiße Hörbücher. Ja. Ganz ehrlich, hab mir neulich einer geschickt. Da kann man auch gerne mal gucken für die etwas älteren Betagten unter uns. Also es gibt Spotify Kids für die Jungen und für die Älteren gibt's auch Spotify Erotik. Also
es
Spotify
ist, für jeden. Ja, und es ist gar nicht so einfach, den Zugang zu finden zu Spotify Erotik. Da muss man sich direkt über E-Mail oder Instagram an uns wenden. Wir schicken euch einen geheimen Link. Das ist so ein bisschen so, wie wenn Harry Potter mit Hagrid in die Winkelgasse reingeht. Dann machen wir da so eine Wand auf. Das ist eine ganz neue, andere Spotify-Welt noch. Mit wirklich verbotenen Sachen. Also nicht die, also richtig Sex-Songs.
Das Sex-Songs und alles Mögliche. Auch Sex-Hörbücher natürlich. Ich habe mir mal vor vielen Jahren ein Sex-Hörbuch runtergeladen und dann wollte daraus ein neues Hörspiel mit meiner Person, so ein Domina-Ding. Und er aber, da ist ja immer nur die Domina, die redet einem so ins Ohr. Und ich wollte dann den anderen Part machen. Habe ich das zusammengeschnitten, habe ich echt 3-4 Tage zu Hause gesessen und am Ende habe ich mir angehört und gedacht, das ist einfach zu sick und krank, um das hier zu spielen.
Zu sexy.
Und würde doch, glaube ich, die Hörer mehr beunruhigen. Ja, Jan, wie war denn dein Wochenende überhaupt? Du siehst ja frisch und erholt aus. Warst du gar nicht in Berlin?
Nee, ich war nicht in Berlin, obwohl ich natürlich auch an Corona und das alles überhaupt nicht glaube und auch finde, dass jetzt die Merkel, also mich stört überhaupt nichts. Weißt, in Deutschland, es gibt wirklich kaum was, worüber ich mich aufregen muss in Deutschland oder allgemein gesellschaftlich und politisch. Aber sobald man mir aus Gesundheitsgründen eine Maske aufsetzt, dann dreh ich durch. Ich bin
da
aber nicht.
Es geht an die Menschenrechte sofort, von 0 auf 100 dann.
Genau, und zwar zuallererst an mein Ich möchte, es ist muss Menschenrecht bleiben, wen auch immer ich anstecken möchte, anzustecken mit einem Virus, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn habe. Ich war leider nicht in Berlin. Ich muss aber jetzt sagen, wo ich die Bilder gesehen habe, ich wäre gern da gewesen.
Ich wäre gern dabei gewesen. So viele nette Leute trifft man selten auf einem Haufen. Ja, ich habe natürlich, wie du, wahrscheinlich auch gestern am Spiegel TV geguckt.
Natürlich.
Es ist eine Tradition. Man weiß Demo, man weiß am nächsten Tag Spiegel TV.
Abu Shaka-Prozess, Demo, Neonazis oder wenn irgendwas mit Rockern irgendwo in Deutschland passiert. Wirklich zuverlässig Thomas Heise und Klaas Meyerheuer und wie sie alle heißen mit den Doppelnamen, auf der Straße für uns unterwegs.
Für uns und haben ein ganz gutes Bild eingefangen. Ich fand es natürlich sehr unterhaltsam, aber eine Sache muss ich gleich sagen, Jan. Ich finde, der Großteil der Leute, die auf dieser Demonstration waren, und ich weiß, das kommt jetzt wieder so abschätzig von mir als Großstadtjunge, aber ich hing viel auf Dörfern rum, in den umliegenden Dörfern von Hamburg. Und da war auch immer in jedem Dorf so eine, so mit Dreads, die schon so esoterisch veranlagt war, aber auch leicht irgendwie rassistisch oder so ein ganz merkwürdiger Konglomerat, wo ich denke, sowas setzt sich an Persönlichkeit nur auf ein Dorf zusammen. Das klingt jetzt wieder so, es gibt auch viele Info. Aber weißt du, was ich meine? Dann waren wir mal in Malente, da haben wir gefeiert. Und dann war da irgendwie Simon, der hat schon mit 15 Koks gebased und war mit Marlies zusammen und ist mit 22 ins Gefängnis gekommen und ist reaktionär rausgekommen als neugeborener Christ und war wahrscheinlich auch auf der Veranstaltung. So eine Typen, so eine geschleuderten, also, und da war ganz, ganz viel davon einfach vorhanden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da viele traurige Leute sind, die orientierungslos waren. Ich glaube, das war der kleinste Teil an Menschen, die gerade sich wirklich Existenznöte machen. Ansonsten waren das so Hobbyverrückte, die sowieso schon sonst immer nur in ihrem kleinen regionalen Dorf die Leute wahnsinnig machen mit ihren Scheiß an Meinung. Ich will es auch gar nicht kleinreden, aber da war jetzt einfach mal der gebündelte Haufen da. Und ich weiß gar nicht, macht einem das Angst, wenn man das sieht? Oder sollte man einfach sagen, das sind einfach die Quotenverrückten, die jetzt einfach mal gebündelt aufgetreten
sind? Ja, ich meine, also wenn nicht so viele Reichsflaggen da wehen würden, das ist ja diese schwarz-weiß-rote Flagge, die, das muss man ehrlicherweise mal sagen, die ganzen Nazis nur deswegen wedeln, weil die Hakenkreuzfahne, selbst der allerletzte Trottelpolizist weiß, dass das nicht erlaubt ist in Deutschland.
Ja, und deswegen ist aber das dann immer das tolle Argument, was sie dann sagen, es geht ihnen eigentlich ums Kaiserreich, weil ja, das sind ja auch die Farben des, was eigentlich so dumm ist, weil keiner von denen überhaupt nur irgendeine Ahnung von Geschichte oder sonst was hat. Das einzige Argument ist, ja, nee, ist Kaiserreich. Ja, das ist natürlich bedauerlich, dass da so viele reine Nazis rumhängen.
Und man muss mal sagen, viele Leute sagen ja, das war so eine ganz seltsame Mischung aus irgendwelchen Hardcore-Faschos, irgendwelchen gewaltbereiten Extremisten und diesen Bachblüten Masseuren und Heilpraktikern, irgendwelchen esoterischen Gandhi-Fans. Und das kann ja gar nicht sein, dass das alles Nazis waren. Da muss man vielleicht mal ein bisschen gerade rücken, dass Nazis und Esoterik immer schon, seit vielen hundert Jahren, seit es Nazis gibt, gehen die Hand in Hand mit Esoterikern. Also das zum Beispiel so kritisch.
Es gibt auch eine Doku irgendwo auf YouTube, die Nazis und die UFOs oder so. Also da gab es schon immer irgendwie einen großen Zusammenhang.
Ja, und
ich hab, ist ja auch wahrscheinlich weggeflogen.
Und ich habe mir auch überlegt, ich meine, wenn du wirklich so verstrahlt bist, dass du an diesen ganzen Nazi-Scheiß glaubst, das ist ja auch ein in sich geschlossenes, relativ kleines Glaubenskonstrukt, was nicht so viel von der Wirklichkeit durchlässt, dann bist du auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Und deswegen ist das alles gar nicht so weit weg. Und auch diese Esoteriker wie Heinrich Himmler, also der SS und SD und Gestapo-Chef, die rechte Hand, der rechten Hand von Adolf Hitler, der hat da...
War das ein Esoteriker?
Totaler Esoteriker. Wenn du dir die Wewelsburg anguckst in der Nähe von Paderborn, da hat er so einen kleinen esoterischen Stützpunkt, wahrscheinlich auch mit
Laden, Masse. So einen kleinen Esoteriker, wo so Steine verkauft und Traumfänger.
Ja, genau, also ein Albtraumfänger und dann aber auch so einen kleinen, so, auch wahrscheinlich so Massagepraxen, so Massageräume unter diese riesen schwarzen Sonne, die man immer noch da sehen kann, eingerichtet. Also das waren alles schwere Esoteriker. Von daher ist das gar nicht so weit weg. Und wenn du dir jetzt mal auch so Gestalten wie Attila Hildmann anguckst, wo du quasi über so Hardcore-Veganismus, was man ehrlicherweise, wenn man da, also jetzt nichts gegen Vegetarier und so, aber es gibt Menschen, die eine gewisse Radikalität bei dieser Art von Lifestyle in den Tag legen. Und wenn du da mal erstmal reinrutscht und das für deine Wahrheit hältst, dann ist das, wenn du da so radikal und hart drauf bist, auch nicht so ein weiter Schritt. Und guck dir den Veggie-Döner-Typen an. Da war das auch ein kleiner Sprung von so esoterischen Geschichten und Gesundheit und healthy und mal so ein Kuhhorn auf dem Feld vergraben, damit die Kartoffeln dicker werden. Und dann im nächsten Schritt fängst du an, darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht eine gute Idee ist, dass Menschen doch nicht vielleicht alle gleich sind und einige besser und einige schlechter und so. Na, also es
gibt aber auch gute Astrologen oder also Typen, die sich um Sterne und sowas, Astronomen und Leute, die sich generell mit sowas auseinandersetzen, die jetzt nicht gleich in die Nazi-Richtung. Also
nein.
Ich bin zum Beispiel auch einer, der Horoskope liest und so.
Ich bin auch einer, der liest Horoskope, der das aber auch ganz gerne einfach mal nicht glaubt dann, was da drin steht.
Ja, ich glaube es meistens auch nicht. Aber ich lese sie immer. Liest du sie auch, wenn du dran vorbeikommst? Horoskop eigentlich immer, oder?
Lese ich eigentlich immer, als noch viel so Printzeitungen man geblättert hat, da ist man öfter mal Horoskopen über den Weg gelaufen.
Stimmt. Das ist eigentlich auch vorbei. Seit die Printzeitungen wegsterben, ist das auch mit dem Horoskop nicht mehr so wichtig. Jan, ich bin tierisch entspannt gerade. Ich hatte just vor dieser Sendung...
Du hast so eine ganze Mallorca-Bräune und so. Also wirklich.
Was habe ich?
Mallorca-Bräune. Du wirkst auch so tiefenentspannt heute.
Ich war auf dem Boot. Wir hatten Sonntag, also vorgestern tatsächlich Bootseröffnung.
Oh, ist das... Ganz kurz, Olli. Was ist das für ein Husten?
Das ist, glaube ich, einfach nur, ich habe einen Kratzen im Halshusten, was auch jetzt natürlich Corona sein könnte. Hoffe ich nicht. Ich habe gerade Wohnungsübergabe. Ich bin umgezogen. Ich muss eben gerade, das ist immer ein Albtraum meines Lebens gewesen, die alte Wohnung der Hausverwaltung zurückzuübergeben.
Ja.
Schlüsselübergabe und die Frau mit dem Klemmbrett, die von Wohnung zu Wohnung geht. Da, was ich da schon an Verwürfnisse mit Menschen hatte oder meinte, das war schon so. Der Kühlschrank war schon verschimmelt, als ich hier eingezogen bin. Oder da war schon hier, der Herd war schon, das war alles schon. Da ging die eine Herdplatte, die ging nie. War natürlich viel gelogen. Und diesmal habe ich das wirklich so vorbildlich machen lassen, aber auch gestrichen. Also leider musste ich die Wohnung streichen. Das hatte der vertraglich festgesetzt, der Inhaber der Wohnung.
Unmenschlich.
Aber innerhalb von 20 Minuten, das erste Mal im Leben, eine Wohnungsübergabe ohne Zankstreit, Mord und Totschlag und ohne, dass man denkt, scheiße, das muss ich jetzt auch noch machen.
Aber woran lag's?
Alles glatt gelaufen.
Weil du die Wohnung super gepflegt hast oder weil die Leute gesehen haben, oh fuck, wenn ich mich hier mit Medienmogul Olli Schulz anlege, dann bin ich schnell in der Bildzeitung auf der 1.
Ich hatte einen Kumpel noch von mir dabei, der stand die ganze Zeit aggressiv noch hinter mir. Nein, Quatsch, ich habe die Wohnung einfach streichen lassen, dann wurde sie geputzt und sie ist auch, ich muss auch sagen, ich verwohne die Sachen nicht mehr so wie früher. Früher war das ganz, ganz schlimm. Also eine Sache habe ich immer noch drauf, ich gehe mit einer ganz kleinen Tasche in ein Hotelzimmer und innerhalb von 5 Minuten sind alle Sachen in dem gesamten Zimmer verteilt und es sieht aus, als wenn ich mit 3 Koffern angereist bin. Diese Gabe besitze ich immer.
Ich kann das bestätigen, dass, wenn ich, also es gab die wenigen Gelegenheiten, wo ich mal in deinem Hotelzimmer war, weil ich einfach Bock auf Bumsen hatte, da war das immer ein großes Chaos. Da musst du für einige Sachen zur Seite räumen.
Das ist wirklich wahr, das kann ich wirklich gut, weil ich aber auch denke, hier wohne ich ja nicht, das ist ja hier Freiraum, ja. Das ist ja wie...
Du bist ein Hoteltyp, kann man ruhig so sagen, also bist einfach echt ein Hotel.
Ich war ein Hoteltyp, seit die Touren wegfallen und ich auch auf dem Bus ich war lange nicht mehr im Hotel, doch jetzt gerade in Hamburg am Wochenende, was rede ich da für ein Quatsch, natürlich, ich bin ein Hoteltyp.
Du Olli, ich muss sagen, ich bin jetzt, weil es diese Woche so ein bisschen bei mir losgeht mit dem, was ich so wirklich Arbeit nenne, was wir jetzt hier machen, ist ja eher erweiterte Therapie, das ist ja letztlich eine Art von Psychogesprächstherapie, wo ab und zu mal Leute reinschalten. Und das, was bei mir Arbeit ist, das beginnt diese Woche. Und ich habe tatsächlich, mir ist aufgefallen, dass immer wenn ich anfange, richtig zu arbeiten, also diese Fernseharbeit mit der neuen Sendung und so, dann brauche ich Essen, was mich wirklich, also so Bauarbeiter essen. Ich bin heute Morgen schon am Fleischer vorbeigefahren und dachte, startest du den Tag mit einem Frikadellenbrötchen. Habe ich nämlich echt seit langer Zeit nicht mehr gemacht. Habe das dann aber nochmal sein lassen. War dann aber so irgendwie unterzuckert oder hatte so eine Fleischhunger, dass ich mir gerade eben wirklich Viertelstunde vor der Sendung, vor dieser Aufzeichnung, gerade so einen fetten Gyros-Zeller reingezwirbelt habe. Und zwar so ein richtig dickes Ding.
Es gibt keine kleinen Portionen Gyros, weil selbst der Grieche will, dass das Gyros weg ist, weil der das vom Spieß weghaben will, weil er weiß, das sind 1000 Tiere, die da hängen und die hängen schon ewig da. Das wird ja erst mariniert und alles, Jan.
Bei meinem Griechen nicht. Das ist mein Griech, bei dem ich das Gyros immer hole. Also wirklich, muss man auch sagen, der Gyros ist für mich eine Energiequelle, wie für Nordrhein-Westfalen die Braunkohle. Das ist, man weiß genau, es ist nicht gut, man sollte das nicht machen und es hat viel Schaden für alle, für die Umwelt. Es ist eine Energiequelle, die ist auch nicht nicht regenerativ, aber ich trotzdem laufe ich mit Gyros, wenn Sendung ist. Aber bei meinem Griechen ist das immer so frisch, das ist, dreht sich dann nicht länger als eine Woche. Ultra frisch.
Gibt's da auch noch Pide, Gyros Pita, meine ich?
Ja, das gibt's da natürlich auch noch, wird aber weniger gegessen. Also das ist eher so ein Ding, so ein Grieche, wo man dann gerne mal einen Gyros-Teller nimmt. Mit Kroketten mache ich das immer so gerne. So schöne, leckere Imbiss-Kroketten. Bin ich noch beim Aumunder Imbiss in Fegesack draufgekommen, als 9-Jähriger, habe ich zum ersten Mal die kulinarische Welt der frittierten Kroketten entdeckt. Und seitdem ist dieses aufgestoßene Tor ins Schlaraffenland für mich nicht wieder zugegangen. Ich bin ein riesen frittierter Kroketten-Fan. Auch bei Silberhochzeiten oder sowas. Immer gerne Gemüse Leipziger Art oder so, oder so Sommergemüse mit so kleinen Blumenkohlröschen und dann noch so eine schöne Tütenbernays oder Tütenhollandaise und dann Kroketten mit so einer Vorlegeschale, weißt du?
Ja, aber irgendwie frage ich mich, wie dein Magen das alles untereinander bringt, weil andererseits bist du ja auch ein großer asischer Fusion-Fan, der die asiatische Küche sehr schätzt und liebt. Und dann aber wiederum magst du so milde Sachen, so diese Bernays-Soßen und so. Irgendwie entscheidet man sich doch im Laufe seines Lebens für so eine Richtung. Ich kenne zum Beispiel ganz viele, die sind nur noch so auf asiatisches Essen. Die machen sich zu Hause auch selber die Bambussprossen warm und so. Und ja. Also du bist so ein Wandler zwischen den Welten. Einerseits bist du immer noch ein Freund der guten altdeutschen Küche, sag ich mal, der 80er-Jahre-Küche, so mit Erbsen und Wurzeln, Königsberger Klopse, Hühnerfrikassee und all dem ganzen Schmotz. Aber dann bist du auch jemand, der die Rahmen abfeiert, der das Moderne, das Kulinarische sucht. Und ist da ein, der so, ja, genau, wenn du selber ein Suchender, du bist halt ein kulinarischer, suchender Mann.
Und ich weiß, Olli, das ist nun mal so, wir sind in so einer, ich komme aus so einer Zwischengeneration, ein Bein wirklich noch in der Tradition und ein Bein aber auch im Fortschritt. Und das im Kulinarischen ist das letztlich, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und die Kunst ist doch diesen Spagat, mit dem man so durchs Leben geht, dass man das so ein bisschen weiter zusammenbekommt. Warum nicht mal auch diese 80er-Jahre-Einflüsse kulinarisch, Königsberger Klopse, Hühnerfrikassee, das verbinden mit der modernen asiatischen oder auch südamerikanischen Kiwichi-Fusion-Küche. Da einfach mal so ein Königsberger Klopse-Kiwichi mit rohen Königsberger Klopsen, mit Kapern, aber dann auch irgendwie so Fusion-mäßig in so eine...
Böhmis Fusion-Küche.
Ja.
Da kommt alles, da kommt, das ist das Schlechteste zusammen. Das Schlechteste aus allen Welten zusammen.
Ja, aber du weißt doch, was ich meine. Man kann doch nicht immer nur, du bist auch so ein, du bist zwar an deinem Veganer-Ding da unterwegs die ganze Zeit.
Ach, Quatsch, aber doch gar nicht die ganze Zeit. Ich esse auch noch alle paar Tage mal Fleisch. Ich bin auch jemand, der das einfach gut findet und auch hier eine Mission hat zu sagen, das ist geil, ist man nicht morgens eine Frikadelle, mittags ein Gyros-Teller und heute Abend gibt's bei dir wahrscheinlich noch eine, so wie ich dich kenne, Pulpox-Sandwich.
Nee. Genau. Ja, oder ich mach mir, das habe ich ja letztens entdeckt, alte Grillreste verwursten zu so wie heißt es, nicht Tortillas, nicht Enchiladas, sondern so zwischen zwei Maisfladen mit ein bisschen Frühlingszwiebeln und Käse und dann dippt man das noch in so Salz, da kann man schön mit gegrilltem Fleisch von gestern und so. Das mache ich mit dem Gyros, das ist nämlich noch ein bisschen was über. Ich schaffe nie so einen ganzen Gyros-Teller. Ey, ich muss kurz eine Sache ansprechen, Olli, weil ich glaube, meine Midlife-Crisis ist langsam da. Mir ist letztens aufgefallen, ich bin in letzter Zeit wahnsinnig viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin so ein kleiner, ich habe mir jetzt tatsächlich diese
Aber
Woche...
Aber auch alleine, mit dem Discman im Gürtel und dann mit dem Fahrrad rumfahren und sich so mal eine halbe Stunde von der Autobahnbrücke gucken. Bist du schon in dem Stadion?
Eine halbe Stunde von der Autobahnbrücke gucken, noch nicht. Aber jetzt, wo du das sagst, das ist...
Weißt du, die Typen, die Herrschaften, das hat mein Opa die letzten 15 Jahre nach der Pension gemacht. Da ist er mit dem Fahrrad rumgefahren und hat sich auf die Autobahnbrücke gestellt. Und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, weil als junger Mann, als Junge generell, kapierst du es nicht, warum das Leute machen? Und dann sagt er, weil das irgendwie... Er hat mir irgendwas gesagt, ich kann das nicht mehr richtig zusammen... Weil das irgendwie, da ist ganz schön was los und das heißt, wie das Treiben auch ist. Da kann man sich so angucken. Und ich finde das immer so, wenn der Punkt ist, wo du mit deinem Fahrrad dich so festhältst an diesem Gelände und eine halbe Stunde runter guckst, da ist wirklich, da bist du echt pensioniert. Das ist so.
Auf der Autobahn ist immer was los. Muss ich mal, wenn ich als Autofahrer unten drunter fahre, dran denken, wenn da oben Typen stehen, dass sie das oft aus Rücksicht so machen, dass sie nicht über der Fahrbahn stehen, sondern auf dem Mittelstreifen, um die Autofahrer drunter nicht in Angst und Schrecken zu versetzen. Weil ich weiß nicht, ob du dich an diesen Kriminalfall noch erinnern
ja,
kannst.
Ja, ja, na klar, sofort. Du musst es nur sagen, ich hatte schon, als ich Autobahnbrücke gesagt habe, muss ich schon immer an diesen Fall denken. Diesen, der übrigens mir schon lange bekannt war, bevor der bei Zeitverbrechen, weil der hier in Norddeutschland passiert ist, also was ist hier, ich bin ja gar nicht in Norddeutschland, aber weil der da passiert ist und die Fahnen und so und die Zeitungsartikel noch sehr gute Erinnerung haben.
Ja, das geht für alle, die es nicht wissen. Gibt es eine große Zeitverbrechen-Folge drüber, muss man ein bisschen recherchieren. Früher, als Zeitverbrechen noch Underground war, da haben die noch so coole Verbrechen gemacht. Inzwischen machen die ja viel Mainstream. Da ist
Mainstream-Verbrechen.
Halt auch mal ein Musikwunsch mit dabei. Da wird gegrüßt, viel gegrüßt. Live-Shows und so. Das ist ja alles
früher. Claudia Rückert legt jetzt ja auch mit Paulina zusammen am Wochenende auf.
Claudia und Sabine Rückert. Sabine, Claudia Rückert.
Ja, die heißt Sabine Rückert, heißt sie, ja, stimmt.
Ja, Claudia ist glaube ich, ihr bürgerlicher Name und Sabine Rückert heißt sie auf der Bühne. Und die ist wirklich auch als DJ inzwischen unterwegs. Andreas Senka macht irgendwie noch Breakdance-Classes und ab und zu auch mal irgendwie so ein bisschen in der Jürgen-Höller-Akademie gibt es da so ein Podcast-Seminar.
Ja, die haben sich ganz schön gemacht, muss man sagen.
Ja, haben sie wirklich viel von uns gelernt, auch muss man sagen. Und ich muss mal eine Frage an die Zeit-Podcast-Redaktion, die ja wirklich, da wird ja richtig expandiert. Da ist das Printprodukt, also die gedruckte Zeit, ja eigentlich nur noch sowas wie ein Fanartikel für Leute, die wirklich gar nicht mehr genug bekommen können von der Zeitwelt. Aber ich frage mich, warum Giovanni Di Lorenzo noch nicht die Podcast-Welt angezapft hat. Weil eigentlich erwarte ich von dem Chefredakteur der Zeit, dass der sich auch mal in diesem jetzt gar nicht mehr so neuen, aber unglaublich einflussreichen Medium sich ein bisschen ausbreitet. Nur 3 nach 9 mit Judith Rakers, das reicht mir nicht. Ich will einen Podcast von Giovanni. Vielleicht.
Aber mit wem denn? Schmidt ist tot, er hat ja immer dieses auf eine Zigarette mit Schmidt gemacht. Was soll er denn machen? Es gibt ja, soll er noch einen True Crime machen? Soll er einfach nur so Smalltalk machen? Soll er einen Erotik-Podcast machen? Soll er irgendwie so nerdig Hörspiele? Was ist denn sein Themengebiet? Oder einfach Printmedien?
Nee, ich glaube Giovanni würde, ich meine, jetzt wo das Wort Kommentar nicht mehr belegt ist. Hast du es mitbekommen? Diese Woche hat die Tagesthemenredaktion gesagt, dass sie seit 42 Jahren gibt es in den Tagesthemen immer einen Kommentar. Und die haben es jetzt umbenannt, weil die Leute das immer missverstehen würden. Weil die nicht wissen, was ein Kommentar ist. Nennen die das jetzt wirklich für den Allerdümmsten aus der allerletzten Reihe, heißt das ab sofort Tagesthemen-Meinung. Damit alle wissen, was jetzt der Typ da gerade sagt, frontal. Das ist jetzt ist kein Kommentar mehr, weil das muss man ja erklären, sondern Meinung. Damit man dann direkt sagen kann, ja, Meinungsfreiheit, der darf sagen, was er will. Das ist ein Format. Format bei uns.
Also wirklich, die Welt ist so rückschrittlich gerade. Man muss ganz genau alles erklären, weil es könnte irgendwo einen da draußen geben, der könnte das nicht verstehen. Und das, dem will man ja auch noch mitnehmen. Deswegen wird das alles ganz, es ist ja nur eine Sache. Es wird in allen Bereichen gerade extrem für die Dummen. Man versucht wirklich jedem entgegenzukommen, so gut es geht, aber es bringt nichts. Sie wollen trotzdem den Reichstag stürmen. Egal.
Ja, ganz kurz, was war denn das überhaupt für ein Sturm? Nee, ganz kurz, Giovanni eben kurz abschließen. Giovanni braucht einen Meinungspodcast. Ja. Da könnte man vielleicht einen Kommentar zur Woche. Giovanni ist aber auch natürlich ein Schöngeist. Der kann auch vielleicht einen Podcast machen über seinen Lieblingssatz der Woche. Es gibt ja die Rubrik bei Social Media, bei Zeit Online. Giovanni sagt seinen Satz der Woche, der schönste Satz aus der Zeit. Und da könnte man eigentlich Giovannis Satz der Woche aber als Podcast, so richtig einfach 2 Stunden, wo Giovanni aber immer nur so Stichwörter in den Raum geworfen werden, immer mit so 5 bis 6 Zeitredakteuren, die Giovanni die entsprechenden Stichwörter hinlegen, damit der die Dinger einfach verwandeln kann. Der ist so ein bisschen, Giovanni Di Lorenzo stelle ich mir so ein bisschen wie so ein Knipser vor, wie so ein Miro Klose eigentlich, der die Bälle nach vorne geschossen bekommt und der nur die Tore macht und dann Salto, aber die eigentliche Arbeit ist von Michael Ballack, also wird dann so von Bernd Ulrich gemacht oder von Sabine Rückert auch.
Ja, aber ich glaube, dass viele Giovanni Di Lorenzo falsch einschätzen, unter anderem ich auch. Ich war damals in der Talksendung mit Judith Rakers und habe irgendwie mehr von, ich erwarte ja sowieso immer mehr in Talksendungen, als dann stattfindet. Ich gehe immer enttäuscht aus Talksendungen, weil die Zeit, in der ich reden durfte, zu kurz war, weil ich die Fragen doof fand, weil ich die anderen Gäste doof finde, ganz oft. Mhm. Aber nicht immer. Aber bei Giovanni Di Lorenzo, der wird als was anderes gehalten, als er wirklich ist. Erstmal sieht er jünger aus, als er innerlich ist. Der ist nämlich schon jemand, der ein gemütlicher Typ ist. Er wirkt wie einer, der noch voll am Puls der Zeit ist. Aber das ist wahrscheinlich ein sehr guter, sympathischer, fachlich gebildeter alles. Aber er ist nicht der Player, der vielleicht nach außen zu scheinen, auch durch seinen Namen. Oft wird zu viel in Leute hineininterpretiert. Und es ist gar nicht mal jetzt negativ gemeint, sondern man denkt, der ist noch einer, der, ja, Podcast, ich glaube, der hat da gar keinen Bock drauf. Der will in Ruhe was lesen und auch mal einen Rotwein trinken oder so.
Ja, aber das ist, reicht doch in dieser Podcast-Landschaft schon aus für einen ausgiebigen, 2-stündigen, ich weiß es, Giovanni Di Lorenzo Beziehungspodcast. Und zwar jetzt nicht jetzt ins Private, sondern Beziehungspodcast zu den großen Multiplikatoren der Bundesrepublik Deutschland. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass bei Giovanni schon der ein oder andere wichtige Typ mal, nicht nur Helmut Schmidt, sondern viele andere wichtige Typen ein- und ausgehen und dass er immer so ein bisschen, aber ohne Namen zu nennen, weil es ja letztlich auch die Zeit und nicht irgendwie die Closer oder die Gala oder die Bunte, sondern immer so ganz ominös raunt von seinen Begegnungen in der Woche und von seinen Inputs. Input mit Giovanni Di Lorenzo. Und wichtig ist es eigentlich als Chefredakteur, man muss ein Format an den Start bekommen, dass alle anderen erfolgreichen Podcasts aus der Redaktion so ein bisschen Angst davor bekommen, dass der Chef eventuell doch erfolgreicher wird. Um auch so.
Der Chef kommt, ja.
Ja, dass so ein bisschen auch der Druck in der Redaktion steigt, dass die anderen sich Mühe geben, weil es gibt ja, ich glaube, mit inzwischen 50 oder 60 Zeit-Podcasts unter verschiedenen Labels. Da gibt's das Zeit-Magazin-Ding. Da gibt's irgendwie ein Feuilleton-Stück. Dann gibt es Verbrechen. Es gibt Zeitkirche. Ich weiß nicht. Unglaublich viele Podcasts. Und jetzt kommt der Chef. Und der räumt nochmal einmal ab. Vielleicht macht er, oder der holt sich immer die besten Podcast-Ideen der Woche, lässt er sich pitchen, welches Verbrechen bei Sabine Rückert und Andreas Senker besprochen wird, und sagt Giovanni, nee, das ist diese Woche in meinem Podcast. Und dann sagen die, aber Giovanni, ja. Aber warum denn? Nee, weil ich der Chef bin. So. Der Chef-Podcast. Best of.
Dominanz, der Dominanz-Podcast.
Ja. Alpha.
Der Alpha-Podcast.
Zeit Alpha.
Kollege. Der kriegt eine eigene Rubrik da, mit Kollege. Aber vielleicht macht er auch so einen kultigen, witzigen mit dem anderen, zum Beispiel mit Jörg Thaddäus, die werden ein gutes Team sein. Und machen einen Podcast, wo der eine den anderen immer auffordert, ein verrücktes Ding zu machen. So, du gehst jetzt da in den Lotto-Toto-Laden rein und kaufst eine Bild. Das sagt dann Thaddäus zu Di Lorenzo. Und dann umgekehrt, dass sie so ein Spiel machen, so einen Kult-Podcast, wo die so witzige Sachen machen.
Ja, und verstehst du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass Thaddäus ist da, glaube ich, nicht der Richtige. Ich glaube, der ist auch gebunden vertraglich an den RBB oder irgendwie
Dieter. Kann man vertraglich gebunden sein an den RBB? Haben die so viel, dass man nur für die arbeiten muss?
Das ist... Das, je nachdem, das kommt ganz auf die eigene Einstellung zu sich selber und auf die eigene Selbstachtung auch an. Aber es ist, glaube ich, möglich, sich vertraglich fest an den RBB binden zu lassen. Das ist ohnehin, wo wir gerade vorhin kurz über die Tagesthemen gesprochen haben. Das ist diese Woche mir aufgefallen. Ich finde das interessant, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen, vor allen Dingen in Gestalt der ARD, jetzt auftritt. Und zwar nicht mehr so breitbeinig wie die letzten 50 Jahre, sondern man ist jetzt wirklich demütig und man beugt sich vor dem Pegida-Teilnehmer so ein bisschen runter, weil man keinen Bock mehr hat, immer immer irgendwie von Ulf Poschardt oder anderen Leuten aus der FDP immer diese Zwangsgebührendebatte um die Ohren gehauen zu bekommen und da nicht so richtig drauf antworten zu können und man auch so ein bisschen Angst davor hat, dass man eines Tages abgestellt wird. Und deswegen ist die ARD jetzt auf einmal butterweich. Sie beugt sich runter und erklärt euch dem allerdöfsten Idioten nochmal und nimmt vor allem jeden ernst. Ganz wichtig, jeder wird ernst genommen. So dumm er auch ist und so quatschig das auch ist, was er denkt, jeder wird ernst genommen. Der neue Slogan ist ARD, wir sind deins. Wir sind deins.
Wir sind deins, wirklich?
Wir sind deins, ARD, wir sind deins. Das ist, habe ich jetzt kürzlich gesehen, im dritten Programm lief ein Trailer von Karin Mioska, auch für die Tagesthemen. Denn auch die Tagesthemen haben jetzt eine Rubrik, wo die Menschen mal ein bisschen abgeholt werden. Wo man auch mal ein bisschen was von den Menschen, das nicht nur einfach Nachrichten, sondern ein Magazin, was einen wirklich abholt. Also auch die Leute da abholt, wo sie sind. Und das soll gar nicht hochnäsig klingen, das ist eine tolle Idee, wenn man im Jahr 2011 wäre. Aber im Jahr 2020, weiß ich nicht, ob es nicht
vielleicht ein bisschen, ja, bisschen verspätet, angekommen.
Ja, so ein bisschen den Leuten hinterherlaufen. Ich weiß nicht so genau. ARD, wir sind deins, klingt so ein bisschen wie von den Ärzten. Bitte, bitte, lass mich dein Sklave sein.
Ja, ja, wir sind dein. Wir machen, was du willst. Hauptsache, du guckst uns. Ja, es ist aber auch ein bisschen lieb gemeint. Die wollen halt auch noch die Senioren abholen, bevor sie die auch noch verlieren. Das Fernsehen will die letzten Bastionen behalten. Und das sind noch die älteren Leute, die sich noch an die Gloriezeit des Fernsehens erinnern können. Ja. Jan, ich habe auch noch was Interessantes, was ich kurz mit dir besprechen wollte.
Gerne.
Ein Taxifahrer hat mich darauf hingewiesen, wer die großen Profiteure der Corona-Krise sind.
Na?
Jetzt pass mal genau auf, da wärst du selber auch nie drauf gekommen.
Na, wer denn?
Ich meine, dafür, seit Monaten haben die Bordelle zu und das Rotlichtmilieu. Mhm. Aber hast du eine einzige Prostituierte auf der Straße gesehen, die gegen die Maßnahmen demonstriert hat? Weißt du was? Ein Taxifahrer hat mir erzählt, bei denen läuft's gut. Die machen wieder illegal. Die machen jetzt wieder so, die müssen nicht mehr Steuern zahlen und sonst was. Und das Rotlichtmilieu, weil das ist wohl ein meinte er jedenfalls, Berliner Taxifahrer, die haben am wenigsten zu Sorgen zu machen. Die sind so gut organisiert, dass die ohne Annoncen und so weiter und so fort jetzt mehr Geld machen wieder. Und dass das eigentlich gut ist auch für das Gewerbe, weil die dann nicht mehr hier 30% da dem geben müssen und ähnliches. Ich kann das nicht sagen. Er hat mir das einfach von sich aus erzählt und ich wollte diese Theorie mal kurz mit dir teilen hier.
Aber das ist interessant, das ist das Schöne am Rotlichtgewerbe, dass das noch nicht so lange legal ist, dass die immer noch jederzeit zurück können in die Illegalität.
Ja,
es ist steuerlich viel günstiger.
Ja, richtig, weil das erst seit 2-3 Jahren, glaube ich,
länger, ein bisschen länger schon.
Seit wann ist Rotlicht Mainstream?
Also ich glaube zur Zeit der rot-grünen Bundesregierung wurde das irgendwie die Legalisierung auf den Weg gebracht. Ist schon eine Weile so. Ich kenne mich dabei nicht so aus, aber ich finde das ganz interessant. Entschuldigung, oh Giros, Alter.
Ich wollte in einem Zusammenhang dazu noch sagen, schaut euch mal die Doku Bellamy an. Eine Ehe im Rotlicht handelt von dem legendären Puff in Berlin, der wohl in den 90er Jahren ganz groß war. Aber das ist nicht der Grund. Das ist jetzt nicht so eine kultige Doku, sondern ich finde die Akteure alle irgendwie liebenswürdig und auch tragisch und so. Ist eine schöne Doku, die, glaube ich, mal im RBB lief. Gibt's auf YouTube Bellamy, eine Ehe im Rotlicht. Um sich das kurz zu merken, vielleicht, falls ihr mal Lust habt, abends auch eine kleine Doku zu gucken vom Schlafengehen.
Aber vielleicht
stimmt das auch gar nicht, was der Taxifahrer erzählt.
Aber wo wir jetzt gerade kurz bei der Podcast-Welt, bei der Zeit waren, das wäre doch auch theoretisch was, sowohl für die Printbranche, die ja so ein bisschen kränkelt, also die Zeit jetzt nicht, aber die Printbranche kränkelt so ein bisschen, aber auch das Podcast-Gewerbe muss sich zukunftsfest machen, dass wir auch eine Möglichkeit haben, für den Fall, dass Podcasts mal verboten werden, relativ easy in die Illegalität zu wechseln. Und zum einen ist das cool, weil man die Kohle schwarz kassieren kann, die kriegt man einfach in Bar dann irgendwann überwiesen.
Aber wie machen wir das, dass wir denn die Kassetten verkaufen vom LKW oder was mit unserer neuesten Folge oder wie? Jan und Olli stehen wieder hier irgendwie am Alex und verkaufen wieder Tapes, fest und flauschig.
Ja, oder so einen illegalen, weißt du, dass du irgendwie mit deinem DAB-Radio kriegst auf einmal so eine Piratenfrequenz rein, wo du auf einmal so einen Podcast, wenn Spotify in den Untergrund gehen muss, ich meine, nicht auszudenken, aber es ist ja alles, heutzutage ist ja alles möglich, man muss an alles denken, dass es eine Möglichkeit gibt, für uns auch irgendwie illegal zu arbeiten. Das sehe ich noch nicht, aber ich denke, Spotify wird da eine technische App-Lösung haben. Ich habe noch zwei traurige Nachrichten, oder eine traurige Nachricht eigentlich, eine positive Nachricht aus Fegesack. Die möchte ich ganz kurz, weil viele Leute auch die Fegesack-Fans sind und die sich für diesen wirbelnden Stadtteil im Norden Bremens interessieren, wissen, es gibt immer heiße News hier bei Fest und
Fegesack kommt.
Fegesack kommt. Man weiß nur nicht, wann und wohin. Viel gesagt, ist ein Stadtteil, der holt euch ab, bevor euch die Tagesthemen jetzt demnächst abholen werden mit Themen. Viel gesagt, hat er euch immer schon abgeholt. Viel gesagt, holt einen ab, auch wenn man das nicht möchte. Ja. Und es ist was Trauriges passiert, Olli. Das Hotel Strandlust, in dem du noch übernachtet hast beim Weihnachtszirkus, ist nach 122 Jahren jetzt, vorgestern kam die Meldung raus, Insolvenz. Der Laden macht wirklich dicht. Das ist wirklich tragisch, weil viele Leute da auch jetzt ihren Job verlieren. Ich glaube, 50 Mitarbeiter, die da auch gelernt haben als ein richtiger Traditionsbetrieb. Das ist wirklich traurig. Ich hoffe, da wird jetzt irgendwie was Schönes draus gemacht. Wie ich viel gesagt kenne, wird das einfach ein fünfstöckiger Spielesalon, wo man einfach Automaten aufstellt und unten darf geraucht werden und oben ist noch so eine Haschhöhle. Aber das Positive ist, dafür ist die Kneipe des Pinökel, wo ich zum allerersten Mal passiv Marihuana geraucht habe, ist wieder auf, hat einen neuen Pächter. Hätten wir nach unserem Weihnachtszirkus gegenüber vom Bürgerhaus hingehen können, war damals aber noch zu, ist jetzt aber wieder auf. Also
ne, können wir dieses Jahr hin? Also ohne Party vorher, aber ohne Veranstaltung, einfach privat.
Was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem Weihnachtszirkus? Ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ist jetzt September, sind noch 2,5 Monate. Ja, sag mal ganz ehrlich, wie ist denn das? Ich hab keinen Bock auf Publikum. Ich mache auch mit der Fernsehsendung, habe ich direkt gesagt, ey, bevor wir da jetzt irgendwie so traurig wie bei Stefan Ross so drei Leute an Bistrotischchen hinstellen, es gibt kein Publikum. Ich habe keinen Bock mit irgendwie...
Insta Live,
ja, oder Twitch. Was hältst du denn von Twitch? Warum machen wir nicht dieses Jahr, also man muss aber natürlich es Eintritts bezahlen.
Ich bin gerade umgezogen. In 3 Wochen steht hier meine Station. Dann würde ich dich einladen, in mein Twitch-Studio zu kommen, Jan. Wirklich. Kannst du, weil bin ich hier ausgerüstet mit Kameras, mit sogar Background, mit Sidekicks und allem drum und dran für meine große Twitch-Offensive, die diesen Winter startet. Ich mache sehr selten die große Olli Schulz Twitch-Offensive. Der große alte weiße Cis-Mann wagt sich in ein modernes Medium und wird da mal richtig aufräumen. Mit zotigen Sprüchen aus den 80er Jahren. Tipps mal Asmussen-Humor, mal Krüger-Imitationen, Karl-Dahl-Gags, alles nochmal. Wir hören die alten Jürgen von der Lippe Live-Kassetten zusammen. Ich bringe euch nochmal zurück. Nein, das wird es natürlich nicht geben. Aber das mit Twitch, mein großer Angriff, sollte im Oktober stattfinden. Du kannst es dir mal angucken und überlegen, ob wir das nicht dann über meinen großen Kanal, der bis dahin wahrscheinlich schon mehrere Millionen Follower absorbiert hat, ob wir das nicht machen wollen da.
Ich finde eine super Idee und ich würde mir auch wünschen, dass du auch das TikTok-Game so ein kleines bisschen anfängst zu spielen.
Nein, das mache ich nicht. Ey, ganz ernsthafte Nachricht. Alle Männer über 30 oder so, Finger weg von TikTok. Ey, das ist was für Jungen. Das ist ernsthaft. Ich möchte das nicht mehr. Ich habe mir das angeguckt. Das ist krank. Auch so Typen, die so denken, so Politiker und so. Ich mache mal TikTok. Das ist was für Kinder. Das ist eigentlich nichts anderes. Eine moderne Variante von Kindern, die mit so einem Kamm in der Hand ihre Lieblingslieder nachsingen. Nur, dass sie jetzt digitalisiert wurde mit einer Kamera und dass man sich das jetzt angucken kann. Und die ziehen sich da Sachen an. Das ist was für Kinder von Kindern und für ganz junge Leute. Das sind Mädchen, die haben 12 und haben 2 Millionen Follower, aber das bleibt in deren Welt. Ich will, dass ihr alle eure Finger von dieser Kinderwelt lasst, weil das ist einem gar nicht so richtig klar geworden. Das vermischt sich ganz schnell. Das guckt man sich mal 20 Minuten bewusst an, Jan. Das ist nichts anderes und alle anderen haben da nichts zu suchen. Das ist sonst wirklich... Das ist was für junge, ganz junge Menschen, für Kinder und für so ein paar Hipster, die das vielleicht jetzt machen, weil sie damit Kohle machen wollen. Alle anderen Finger weg davon. Mhm. Echt.
Okay, ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte mich wirklich kurz davor, mich anzumelden. Naja. Du, Olli,
Ganz kurz noch mein Song auf die Liste. Bright Eyes, eine meiner Lieblingsbands der Nullerjahre, haben eine Platte gemacht. Die erste seit 6, 7, 8 Jahren. Conor Oberst galt immer als das Genie. Hat mit 16 schon 3 Platten rausgebracht. Die ersten 5 Bright Eyes Platten sind alle genial. Und deswegen packe ich einen neuen Song von der neuen Platte rauf, die wirklich unglaublich gut geworden ist. Hört euch das mal an. Der Song heißt Dance and Sing. Und außerdem noch 2 Hörer, die auch es geschafft haben heute am Mittwoch, weil ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die Songs schreiben und ihre Songs hier raufpacken wollen. Der eine Typ kommt, glaube ich, aus Berlin und heißt Yusuf Sahili, halb Türke, halb Syrer, glaube ich. Ich habe das irgendwo hier stehen, aber er lebt ewig schon hier und macht richtig, richtig klassischen Indie-Rock. Und ich finde ihn richtig gut, den Song. In the City heißt er. Yusuf Sahili von seiner neuen Platte. Und außerdem noch von Lucy. Lucy ist eine Produzentin und hat gerade ihre neue Single veröffentlicht. Lucy in the Robots. Und der Song von Lucy heißt Bird's Eye View. Die 3 Songs einfach mal auf die Liste. 2 Newcomer und der Klassiker von Bright Eyes. Alles gute Songs. Ey, ihr könnt mir weiter Sachen schicken, aber momentan habe ich keinen Überblick mehr. Ich habe echt über 1000 Nachrichten von Liedern bekommen. das so, alles auf die Fidi- und Bumsi-Liste.
Super,
das
super gut.
Von meiner Seite aus.
Super gut. Ich würde noch von den Ärzten bitte, bitte drauf machen. Einfach mit lieben Grüßen an die PR-Abteilung der ARD. Immer weiter so, immer weiter so. Warum sollte man gerade stehen, wenn man sich auch ein kleines bisschen runterbeugen kann? Wir sind deins. Wir sollten vielleicht für nächste Woche, für Sonntag auch mal an einem Podcast-Slogan arbeiten. Dass wir auch so einen, weißt du, dass wir auch so einen Slogan haben für uns, wo die Leute dann wissen, das ist irgendwie Olli und Jan. Schaltet an oder so. Oder nee, Jan und Olli. Setz cool. Ja. Irgendwie irgendwas, dass wir auch so einen Spruch haben, den wir dann irgendwie draufdrucken können.
Don't talk, just fuck. Irgendwie so.
Let your tongue fool around. Let's fool around.
Nee, don't talk, don't kiss, just fuck. Das ist unser Slogan.
Ja, okay. Ist nicht schlecht. Olli, ich muss jetzt leider...
Weil wir reden so viel übers Essen, Jan. Wir müssen auch mal wieder dran denken. Das ist bei Männern so, bei denen nicht mehr viel läuft. Aber wir haben auch noch junge Hörer. Nächste Sendung wieder mehr Erotik.
Nächste Sendung mehr Erotik. So. Und wir werden uns wirklich genüsslich dann nochmal ganz genau auseinandernehmen, was da eigentlich vom Reichstag passiert ist. Es war kein Sturm auf dem Reichstag. Das war eher so ein verwirrtes Hinlaufen. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie schnell man da, wenn man irgendwie als nicht mal richtig geknüppelt hat, wie schnell man dann beim Bundespräsidenten sitzt und sich ein persönliches Lob abholen kann. Das war aber wirklich bemerkenswert. Fand ich auch echt interessant, dass da nur 3 Polizisten davor standen. Und warum das überhaupt...
Aber es waren ihre besten Leute. Sie haben nicht mehr gebraucht. Das waren die besten Leute.
Nee, aber das war auch wirklich so ein unentschlossenes. Was wollten die denn da oben? Glaubst du, dass du einfach so eine Scheibe kaputt machen kannst? Die wollten ja auch nichts kaputt machen, die wollten einfach auf die Treppe und dann standen die da und wussten auch nicht, wohin mit sich. Und dann wurden die einfach wieder runtergeschubst und nach 30 Sekunden kam einfach so eine halbe Hundertschaft und hat die da weggepfeffert. Also es war
der Spuk vorbei. Es war alles, es wurde natürlich auch mal wieder von der Presse, von den üblichen Medien natürlich wieder sofort als Sturm betitelt. Selbst ich habe das jetzt im Mund genommen, diesen Ausdruck. Es ist alles ein Haufen verwirrter Idioten, die wild einfach den ganzen Tag in der Hauptstadt rumgerannt sind. Ich weiß, da sind Nazis bei, man darf das nicht nur klein spielen oder sonst was, aber ich sage euch eine Sache, ich habe vor diesen Idioten keine Angst und wir sollten auch keine Angst davor haben und auch nicht in Panik verfallen, sondern mit nüchternen und klaren Kopf solchen Sachen gegenüberstehen. Ganz viele Leute kommen mit dieser Scheißzeit und dieser Krise gerade nicht klar, Jan, mit dieser Corona-Krise und verlieren den Verstand. Die pöbeln einfach, keiner von denen ist auch noch zieht an der gleichen Leine oder so. Die wollen einfach nur irgendwas. Zum größten Teil. Es gibt da viele Menschen und die tun mir wirklich leid, weil es gibt Existenzen, die gerade bedroht sind. Und wahrscheinlich sind die Leute vernünftig und leiden irgendwo im Ruhigen und laufen nicht mit so einer Meute von Leuten rum. Man muss das mal klar und auch sachlich und nicht in so eine hysterische, das ist mir, glaube ich, wirklich wichtig, das kurz zu sagen, dass man sich nicht von so einem hysterischen Idioten, dass die sind es nicht wert. Auch wenn es da Nazis gibt und sonst was, die muss man bekämpfen, gegen die muss man aber auch mit klaren Argumenten stehen und man darf sich nicht von so einer Horde Idioten verrückt machen lassen.
Ja, es sind wirklich verrückte Charaktere und was du gerade gesagt hast, das würde ich auch unterschreiben, die ziehen nicht an einem Strang. Das Einzige, was denen so gemein ist, dass die wirklich bereit sind, an alles zu glauben, was ihnen irgendwie so ein bisschen die eigene kleine Welt so ein bisschen heiler dastehen, bringen lässt. Nee, die eigene kleine Welt so ein bisschen besser dastehen lässt. Ne? Und ich kann das total verstehen, dass du, wenn du dann umgeben bist von so einer Pandemie und ohnehin veranlagt bist, dass du einfach Irrsinn denkst und glaubst, dass du dann auch noch anfängst, im Internet dich zu vernetzen mit anderen Leuten, auf einmal merkst, oh ja, okay, die glauben was Ähnliches. Es ist aber, und was die glauben, was für ein Schwachsinn und diese wirklich wahnhaften, fiebrigen Dinge wie Trump ist jetzt in Berlin. Die Fahne der amerikanischen Botschaft ist 10 Zentimeter nach unten gerutscht. Das ist unser Zeichen. Jetzt auf die Treppen. Das ist wirklich echt ganz viel Wünschelrutengang. Und man muss das wirklich mal sehen. Diese Aktion auf die Treppe zu laufen und sich da irgendwas zu machen, das ist in der Mechanik ist das nichts anderes als ein Wirklichkeit gewordener Shitstorm. Es funktioniert genauso. Genauso machen wir das seit Jahren im Digitalen, sich irgendwie ranzecken an irgendwelche Artikel, die sie scheiße finden, Leute beleidigen und dann am Ende, wenn irgendwie ein bisschen Gegenwind kommt oder die Accounts gesperrt werden, dann ist es auch wieder gut, dann gehen sie woanders hin. Und letztlich war das, was wir gesehen haben am Wochenende, was wir schon seit Jahren im Internet von diesen Leuten irgendwie vorgeführt bekommen. Es ist einfach megamäßig viel laut auf die Trommel schlagen, aber so richtig, was dann dabei jetzt rumkommen soll und was was das soll.
Worum es eigentlich geht, kann doch kein, weil jeder, der da interviewt wird, sagt ja was anderes. Die einen sagen Kinderblut, die anderen sagen Trump kommt jetzt hier, die anderen das. Es geht ihnen ja, es ist einfach ein Protesthaufen von Leuten mit undifferenzierten Meinungen ohne Substanz. Ja, und das ist, und dass sich die Nazis da untermischen und da wirklich irgendwie, das sollte denen mal echt so, also ich meine, das wird überall schon gesagt, das muss ich nicht als 10.000er wiederholen, sich mit Nazis irgendwie zu verbrüdern, weil man irgendwie Bock auf Protest hat, das ist wirklich der dümmste Protest, den man machen kann. Und damit zieht man alles nur in Dreck und vor allem sich selber. Ja. Okay, jetzt machen wir es auch mal
Schluss. Ja, komm, wir machen jetzt Schluss. Nee, ganz ehrlich, lass uns Schluss mal. Vielleicht nächste Woche am Sonntag besprechen wir einen Kriminalfall und wir haben dann Giovanni Di Lorenzo zu Gast. Wir müssen die Leute jetzt ein bisschen wieder ins Boot holen, ja. Also wir können jetzt auch lügen am Ende. Das ist immer, habe ich beim Radio gelernt. Teasing nennt sich das. Da kann man auch ein bisschen rumflunkern. Hauptsache, die Leute schalten beim nächsten Mal wieder ein.
Ich erzähle nächstes Mal meine größten Bumsgeschichten in der Sendung. Das ja. wird richtig heiß.
Zusammen mit Giovanni Sonntag. Lorenzo und wir beginnen in der Sendung gemeinsam mit Giovanni und Olli beim Bumsgeschichten erzählen ein Verbrechen. Wir bringen einen Zeit-Podcast gemeinsam um. Wir verraten auch noch nicht welchen. So, wir sind am Sonntag wieder da bei Fest und Flausche. Ich mache jetzt nicht die Musik an, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe aus dem Gyros in den Zähnen und mir ist unglaublich schlecht. Das nur mal kurz am Rande.
Passt auf euch auf, habt eine schöne Woche und danke fürs Zuhören. Tschüss.